Search and Talk wird präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Wir danken unseren Sponsoren Corsa Medical GmbH, Karl Storz SE & Co. KG, Olympus Deutschland GmbH und Medtronic GmbH.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Surgeon Talk, der chirurgische Podcast rund um alles, was in der Chirurgie spannend ist. Mein Name ist Mara Götz und meine heutige Gesprächspartnerin ist meine Kollegin Dr. Valerie Nottberg, Weiterbildungsassistentin im fünften Jahr in der Abteilung für Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Hi Valerie.
Hi Mara. Na?
Vor zwei Jahren hast du dein MBA in Münster begonnen. Mhm. Und ich habe das so ein bisschen fasziniert aus der Nähe bzw. Ferne betrachtet. Auch weil mir teilweise noch gar nicht so richtig klar war, was sich dahinter verbirgt und wie so ein MBA eigentlich berufsbegleitend abläuft. Gleichzeitig fand ich den Gedanken irgendwie ganz spannend. Man sieht das ja auch häufig als begleitenden Titel. Genau, und deswegen dachte ich mir, es ist eigentlich ein Thema, das sowohl für mich selber spannend ist, aber glaube ich auch für unsere Zuhörer. Und habe dich deswegen hier heute eingeladen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Ich freue mich auch.
Dann sparen wir uns ein Gespräch zwischen uns.
Genau. Oder nehmen es einfach auf. Was ist denn genau eigentlich ein MBA? Also, was kann man sich dahinter vorstellen?
Naja, also ein MBA. Das ist die Kurzform für Master of Business Administration. Ist im Endeffekt ein weiterführender akademischer Abschluss im Betriebswirtschaftsbereich und ist weltweit anerkannt, richtet sich vor allem so an Personen, die perspektivisch irgendwann mal vielleicht eine Führungsposition anstreben oder eine Karriere im Management-Bereich weiterentwickeln möchten und hat verschiedene Tools und Module, die da eben abgebildet werden, hinsichtlich Marketing, strategischem Management, Personalmanagement und Führung und Controlling beispielsweise. Und das sind alles so Tools, die auch immer mehr eher im medizinischen Bereich eine Anwendung finden und deswegen, glaube ich, auch immer mehr von Ärzten und Ärztinnen durchgeführt wird, dieser MBA. Genau, und den habe ich angefangen, wie du gerade schon richtig gesagt hast, vor knapp 2 Jahren. Also ich glaube, jetzt fast mehr anderthalb sind es eher. Mhm. Und sitze gerade momentan an meiner Masterarbeit. Also kommt zum goldenen Abschluss jetzt des Ganzen. Deswegen trifft sich das ja auch ganz gut, das Gespräch. Dann kann man das nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, was man da eigentlich gemacht hat die letzten Jahre.
Ja, und vielleicht auch weiterempfehlen. Wie bist du denn...
Vielleicht.
Wie bist du denn auf die Idee gekommen, überhaupt einen MBA zu machen? Also hattest du davor mit anderen drüber gesprochen? Oder genau, wie kam es dazu, dass du diesen MBA begonnen hast?
Also... Wie du gerade schon gesagt hast, es ist ja immer mehr, dass man das so sieht, dass jemand diesen Titel hinter seinem Namen trägt, dass man so ein Bewusstsein dafür entwickelt hatte, das hatte ich schon länger. Und ich glaube, so ein bisschen ist das dem Ganzen auch geschuldet, dass ich früher, als ich studiert habe, mit vielen BWLern immer befreundet war und zusammengelebt habe. Und wenn man dann viel Zeit mit denen verbringt und alle von Return on Investment sprechen und man hat gar keine Ahnung, wovon die überhaupt reden, fand ich BWL an sich schon mal immer ganz interessant. Ja. Und dann kommt so ein bisschen dazu, dass das natürlich, wie gerade schon so gesagt, in der Medizin immer mehr Anwendung findet. Und ich fand es schon auch spannend, irgendwie mal so ein bisschen den betriebswirtschaftlichen Aspekt vom Krankenhaus zu verstehen einfach, weil ich da einfach überhaupt gar keinen Zugang zu hatte. Also das war wirklich auch Interesse getrieben, das Ganze. Aber natürlich auch im Hinblick darauf, dass ich jetzt nicht mein ganzes Leben lang denke, ich werde Assistenzärztin bleiben, sondern schon perspektivisch ja auch anstrebe, irgendwann eine leitende oder führende Position zu haben. Und dahingehend war das natürlich auch eine Entscheidung dafür, dass man so ein bisschen mehr was an angeboten bekommt, wie man Personalführung macht, wie man auch Finanzen und Zahlen versteht, wenn man die später mal irgendwie von einem Controlling vorgelegt bekommen sollte.
Und das ist ja bei uns auch kein Thema im Studium sozusagen, ne?
Also
das
ist, weil man da ja gar keinen Zugang zu hat. Das heißt, wenn man irgendwie eine Excel-Tabelle sieht, hat man, oder ich habe das immer so gedacht, ja, ich verstehe gar nichts, also wirklich gar nichts. Und deswegen war das schon, klar, wie gerade schon gesagt, Interesse getrieben alles, aber auch eben, weil das ja immer mehr auf einen zukommt. durch das Gesundheitssystem, wie es halt eben ist. Und Krankenhäuser sollen immer mehr wirtschaftlicher denken und arbeiten, werden immer mehr privatisiert, Ambulantisierung spielt ein Thema. Das sind ja alles Dinge, die auch in den nächsten Jahren immer mehr auf uns zukommen werden. Und deswegen fand ich das cool oder spannend, dass man das vielleicht auch mal versteht, bevor es so richtig platzt.
Ja, absolut.
Ja.
Wie bist du dann vorgegangen, als es sich so manifestiert hat, so dieser Gedanke, ein MBA zu machen?
Ich habe das erstmal, so wie man das macht, online erstmal recherchiert. Und dann gibt es viele Universitäten, die das anbieten, sagen aber auch explizit, man braucht irgendwie 2 Jahre Berufserfahrung.
Okay.
Dann habe ich das auch erstmal so ein bisschen nach hinten angestellt.
Mhm.
Und dann immer mehr konkreter geplant, welche Uni für mich überhaupt in Frage kommt. Und da gibt es ja viele verschiedene Modelle und Designs, wie man so ein MBA machen kann. Also es gibt zum Beispiel Unis, die das rein online, in Online-Seminaren und Tools anbieten, sodass man das alles remote von zu Hause aus machen kann.
Mhm.
Es gibt Unis, die das teils-teils anbieten, das heißt remote und in Anwesenheit, und eben halt Unis, die es in kompletter Anwesenheit anbieten. Und dann gibt es natürlich auch Unterschiede an der Häufigkeit der Teilnehmerbedingungen. Also es gibt Unis, die haben relativ wenige Wochenenden versus Universitäten, die das halt super oft im Monat anbieten. Also 2-mal mit Pflichtveranstaltungen und Klausuren, Projektarbeit, Masterarbeit. Also das sind ja alles Dinge, die dann von Universität zu Universität anders waren. Und das habe ich mir dann angeguckt, welche Angebote es da eben gibt. Und natürlich muss man ja auch ganz klar sagen, die Kosten von den verschiedenen Studiengängen. Das ist auch nicht immer ganz gleich.
Und was war für dich so, wenn du jetzt so zurückblickst über die 1,5 Jahre, was waren für dich so besondere Merkmale, die da für dich relevant waren bei der Auswahl der Universität? Wir können ja jetzt, glaube ich, nicht so richtig sagen, für welche du dich entschieden hast, aus Gründen. vielleicht kannst du sagen, worauf du geachtet hast oder wo du jetzt auch retrospektiv sagen würdest, es war eigentlich ganz gut, dass ich das in meine Entscheidung habe einfließen hab lassen.
Also ich habe mich tatsächlich für eine Uni entschieden, die komplett in Anwesenheit stattgefunden hat.
Mhm.
Das hat bei mir zum einen den Vorteil gehabt, dass ich das in meiner Heimat gemacht habe oder machen konnte, dass ich das immer mit einem Versuch mal mit meinen Eltern verbinden konnte, was eigentlich ganz schön war. Aber zum anderen auch, und ich kenne mich da auch, wenn ich so ein Online-Ding mache, dann sitze ich da vorm Computer und vergesse die Hälfte nach 10 Sekunden wieder.
Ja.
Und das fand ich schon echt gut, dass man da sitzt und dass man auch mit den Kommilitonen und Kommilitoninnen ins Gespräch kommt und auch irgendwie diskutiert. Und das ist, finde ich, bei so Online-Seminaren ganz oft so ein bisschen träge. Und auch diese Gruppenarbeiten in diesen Breakout-Rooms und so, das ist ja alles irgendwie nicht so, wie ist, wenn man wirklich voneinander sitzt.
Ja.
Und das war für mich tatsächlich eigentlich eher ein Grund, das an der Uni zu machen, an der ich das eben gemacht habe, dass es eben nicht online stattgefunden hat, auch wenn das natürlich Fahrerei für mich bedeutet hat.
Ja, und die anderen, die du da so getroffen hast, sind das auch also aus allen medizinischen Fachrichtungen oder primär Ärzte, auch andere gesundheitsnahe Berufe, wie ist da so das Klientel, das da so ein MBA macht?
Ja, das ist total unterschiedlich. Also es sind primär führend Ärzte und Ärztinnen, aber auch einige BWLer und die dann halt irgendwie aber im Krankenhaus oder so im Medizinwesen irgendwie arbeiten, im Controlling beispielsweise gab es einen. Aber schon der Großteil der ganzen Gruppe war Ärzte und Ärztinnen. Und wenn man jetzt so auf die Altersverteilung guckt, ist es schon auch eher so, dass das eher Leute machen, die schon weiter in ihrer Karriere fortgeschritten sind.
Mhm.
Also es gab insgesamt neben mir jetzt noch 2 weitere Ärzte und Ärztinnen in der Weiterbildung. Und sonst sind das schon eher Kollegen und Kolleginnen, die auf Oberarzt- oder auf Chefebene arbeiten.
Mhm.
Und das ist ja auch eigentlich, wenn man sich jetzt mal so umblickt oder auf die anderen schaut, die schon MBA gemacht haben, auch zum Beispiel in unserer Abteilung, das ist ja eigentlich auch eher so die Riege, wo man ein MBA macht, typischerweise, sage ich mal.
Ja.
Also wenn man schon Oberarzt oder Oberärztin eben ist.
Ja, deswegen fand ich das auch bei dir auch so spannend, dass du das eigentlich relativ früh jetzt schon begonnen hast. Und ich fand es nichtsdestotrotz auch relativ organisch. Du hast ja, glaube ich, die Intensivzeit oder das in der Intensivzeit begonnen, wenn ich das richtig wahrgenommen habe.
Ja.
Also ich finde, das wirkte jetzt nicht zu früh so aus der Ferne betrachtet.
Nee,
wie ist denn da so dein würdest du sagen, so früh wie möglich? Oder würdest du sagen, ja, vielleicht, so wie die das meinten, 1-2 Jahre Berufserfahrung ist vielleicht nicht schlecht. Wie ist da so deine Wahrnehmung dazu?
Also 1-2 Jahre Berufserfahrung sind definitiv nicht schlecht. Ich glaube, im ersten Jahr, wo ich angefangen habe zu arbeiten bei uns, da hätte ich keine Sekunde Zeit gehabt, im Kopf noch irgendwie was anderes da reinzukriegen. Da ist man ja erstmal damit beschäftigt, zu überlegen, wie schreibe ich einen Arztbrief. Aber also ich glaube schon, dass man sich selber jetzt auch nicht stressen sollte, dass man da schon Zeit hat, erstmal anzukommen im Berufsleben.
Ja.
Aber es war dann schon auch so, ich habe das dann nach dem 3. Jahr angefangen, wie du gerade gesagt hast, als ich noch auf der Intensivstation war. Und ich finde schon, dass das sinnvoll ist oder jetzt auch gut war, rückblickend zu früh anzufangen damit. Und ich weiß noch am Anfang, als ich da in das Seminar kam und dann wurde halt ich auch gefragt von den, gerade eben von Oberärzten auch, warum machst du das so früh? Findest du das, also was hat das für einen Sinn? Du kannst auch gar nicht in deiner Position anwenden, was du jetzt hier lernst. Und teilweise stimmt das natürlich, dass ich jetzt nicht in der Position bin, dass ich Führungskompetenzen habe und direkt das Erlernte, wie man Personal führt, anwenden kann. Aber jetzt auch, wo ich jetzt in den Endzügen bin des Studiums, denke ich immer mehr, wie cool ist es, wenn man sowas weiß, bevor man in die Position kommt, in die man gerne kommen möchte. Und das ist ja auch so ein ausschlaggebender Grund, weswegen ich so ein MBA gemacht habe. Ich finde, man ist als Arzt oder Ärztin gut in dem, was man macht. Und dann wird man gerade zum Beispiel auch in chirurgischen Fächern Oberarzt oder Oberärztin.
Mhm.
Und dann ist man, und das ist ja auch die Grundvoraussetzung, klinisch eben besonders gut. Aber es fragt ja keiner, ob du jemandem was beibringen kannst oder ob du besonders gut in Konfliktlösung bist, ob du gut bist in dem, was halt eben auch ein Oberarzt ausmacht, Personalführung, also Leute leiten. Und das sind halt so Dinge, die total vernachlässigt werden bei uns. Und deswegen finde ich es eben auch total sinnvoll, wie gesagt, auch rückblickend, dass man sowas frühzeitig lernt und eben bevor man auch in die Position kommt, die man anstrebt.
Ja, und es ist ja auch so, dass man es auch bei im ganz normalen, in der ganz normalen medizinischen Karriere lernst du ja eigentlich immer erst das Theoretische und dann mit der Zeit sozusagen übst du das. So ist es ja dann auch mit dem MBA. Lernst so ein bisschen erstmal das from the books letztlich und dann wendest du es nach und nach im klinischen Alltag an, aber also so die kommt ja dann auch erst. Ich finde es auch gar nicht schlecht, das sozusagen so ein bisschen gestaffelt zu haben letztlich, anstatt dass man in so einer Phase, wo man vielleicht auch mehr Verantwortung bekommt, sich dann selber noch zusätzlich was anlernen muss, was einen dann noch vielleicht mehr belastet in der Zeit, wo ja auch andere Dinge eben passieren.
Ja, total. Und was auch noch ein Punkt ist, muss man ja auch ganz klar sagen, je weiter das Leben voranschreitet, desto mehr Verantwortung hat man ja auch, zum Beispiel auch im persönlichen oder privaten Leben. Also das kann ich ja auch so sagen. Ich habe keine Kinder, wo ich irgendwie denke, oh, ich verpasse am Wochenende ein Fußballspiel oder sowas. Ne?
Ja,
das
hatten
jetzt schon meine Kommilitonen und Kommilitonen teilweise. Und das sind natürlich auch Verantwortung, die man so jetzt nicht trägt, die man deswegen gut für auch sowas aufbringen kann. Also deswegen hat es mich jetzt auch nicht wahnsinnig gestresst, wenn ich wusste, ich habe ein Wochenende, was ich dann eben in der Uni verbringe.
Ja, genau, daran dachte ich jetzt ehrlicherweise auch gerade, dass man, dass es einfach noch so vielleicht eine Phase ist, wo man das noch besser nebenher einbauen kann. Wie war das so in Kombination mit Dienstplan? Weil du kannst ja deinen Dienstplan nur begrenzt planen und diese Seminare sind ja dann aber wahrscheinlich relativ stark vorgegeben, oder? Oder wie läuft das praktisch ab, das so berufsbegleitend zu machen?
Also am Anfang des Studiums steht schon fest, welche Wochenenden das betreffen wird. Das heißt, man kann langfristig vorausplanen. Und was ich gemacht habe, und das tat auch ganz schön weh teilweise, ist viel Urlaubstage geopfert dafür tatsächlich. Also ich habe, ich glaube, 15, 16 Urlaubstage in dem letzten Jahr für ein MBA draufgehen lassen. Und dieses Jahr habe ich Bildungsurlaub dafür bekommen, für die restlichen Veranstaltungen. Ich glaube, sowas kann man vielleicht auch anders kommunizieren, dass das irgendwie mehr oder besser noch unterstützt wird, dass man eben an den Tagen frei bekommt. Aber wie gesagt, mit dem Bildungsurlaub war ja schon richtig gut jetzt, dass ich dieses Jahr dann eben meinen persönlichen Urlaub dafür nicht aufopfern musste. Und dann konnte man das ja mit diesen Urlaubstagen eben schon gut planen. Und sonst hatte ich mir, wenn es dann irgendwie anders mal nicht ging oder vom Urlaub nicht passte, habe ich dann mir auch frei gewünscht. Und eigentlich muss man sagen, hat das wirklich sehr, sehr gut geklappt. Also ich hatte nie den Konflikt, dass ich eigentlich hätte arbeiten müssen und gleichzeitig Uni hatte.
Okay. Ja. Das ist, also das wäre, glaube ich, auch mit einer meiner Hauptsorgen, weil wir doch auch viele Wochenenden arbeiten und das dann halt zu kombinieren, ehrlicherweise. Was sind denn so Inhalte, die du jetzt schon mitgenommen hast, die sich in deinem klinischen Alltag, die du in deinem klinischen Alltag anwenden kannst? Gibt es da so Sachen, die du konkret nennen kannst, oder ist es eher so ein bisschen breiter, ein Gesamteindruck, den man gar nicht so fassen kann? Oder gibt es was, was du direkt jetzt schon auch anwenden konntest, wo du gemerkt hast, okay, dadurch erleichtert sich jetzt mein Alltag jetzt schon oder sowas in die Richtung? Also kannst du schon was in die Praxis umsetzen von dem, was du gelernt hast?
Ja, schon. Also, und das ist genau das, was ich auch gerade meinte, ist damit, dass man, dass wenn ich sage, es ist nicht sinnlos, frühzeitig damit anzufangen.
Ja.
Man kriegt ja schon verschiedene Tools an die Hand gereicht. Und das sind zum Beispiel auch Projektmanagement, Prozessmanagement. Und ich habe zum Beispiel eine der Hausarbeiten oder eine Projektarbeit über eine Prozessanalyse und Optimierung in der Poliklinik bei uns ja geschrieben, um sowas mal eben zu analysieren, warum sind Abläufe im Krankenhaus teilweise auch einfach so schlecht, wie sie manchmal auch einfach sind.
Ja.
Und wie kann man solche Abläufe verbessern? Und da ist natürlich aus der BWLer-Sicht immer der finanzielle Druck im Rücken, wie kann ich etwas profitabler gestalten?
Ja.
Aber auch aus der Wertschöpfungssicht für den Patienten und auch für uns von der Arbeitssituation her, wie kann ich Prozesse so optimieren, dass jeder auch einfach glücklich ist mit dem Arbeitsablauf?
Ja.
Und dahingehend fand ich das schon total sinnvoll, dass man mal lernt, wie man sowas überhaupt macht. Und das zum einen habe ich schon anwenden können oder findet gerade noch aktuelle Anwendung in der Umsetzung. Und zum anderen sind auch viele Module mit dabei gewesen für die persönliche Entwicklung. Das heißt, man hat auch so ein bisschen gelernt, wer bin ich überhaupt und was für eine Führungspersönlichkeit bin ich überhaupt und wie gehe ich mit Konflikten um, wie sehen mich andere Leute, wie muss ich vielleicht mein Auftreten auch dahingehend verändern, dass ich nicht so und so gesehen werde, also wie möchte ich überhaupt gesehen werden.
Ja.
Und das waren auch viele Dinge, die mir echt Spaß gemacht haben, aber mich auch persönlich irgendwie weitergebracht haben, würde ich schon sagen, rückblickend, ja.
Gerade am Ende der Facharztzeit stelle ich mir das jetzt auch, also einerseits natürlich in so einen Prozess wie die zum Beispiel die Poliklinik reinzublicken, ich fand das super spannend, dass man da so ein bisschen reinschaut und vielleicht das ja dann auch nochmal anders sieht. Also mit der Erfahrung, die man aus dem Studium hat, dann vielleicht auch, dass die eigene andere Arbeit, die eigene Arbeit anders wahrnimmt. Und vielleicht auch die Argumente von den verschiedenen Gruppen, die da arbeiten, besser verstehen kann. Und andererseits, glaube ich, ist es häufig, dass man am Ende der Facharztzeit, ist es ja so ein ganz guter Zeitpunkt, wo man sich eigentlich ausrichten kann dann für die nächsten Jahre besser, als wenn man dann irgendwie schon mittendrin steckt oder sowas in die Richtung. Beziehungsweise ist ja das auch häufig, glaube ich, der Zeitpunkt, wo, denke ich, weiß ich jetzt nicht genau, aber würde ich vermuten, dass man das in der Zeit ja auch wahrgenommen wird als jemand, der vielleicht eher nochmal gefördert wird in die Richtung Führung oder halt eben nicht.
Das gucken wir noch mal in den nächsten Jahren.
Das werden nicht genau, deswegen habe ich das so ein bisschen
vorsichtig
ausgedrückt. Oh Gott. Toi, toi, toi. Aber das ist vielleicht ein ganz spannender Zeitpunkt, um sich einmal da selber auch so professionell zu reflektieren. Das könnte ich mir vorstellen. Mhm. Jetzt haben wir, glaube ich, viel schon eigentlich über Vorteile gesprochen. Gibt es eigentlich was aus deiner Sicht, was dagegen spricht? Also gibt es auch Sachen, wo du dir vorher vielleicht gedacht hast, so, sollte ich das wirklich machen? Oder jetzt auch retrospektiv sagst, also so ich finde, durchweg klingst du eher positiv dem Ganzen gegenüber. Mhm. Aber gibt es auch Sachen, die du so ein bisschen kritisch siehst? Oder sagst muss man sich halt überlegen, ob man das
also
will?
Also das muss man ja auch mal ganz klar aussprechen. Ne? Das wirkt jetzt hier alles so, als hätte ich das mit links gemacht und es war alles mega geil.
Ja.
Es war spannend und es war cool. Aber es ist jetzt echt nicht so, als wenn einem das alles so zufliegt.
Ja.
Also ich habe neben den Wochenenden, die ich eben dort war, auch im Sommer bei 30 Grad, wo alle anderen irgendwie frei hatten und das waren meine Urlaubstage, habe ich natürlich gedacht, wie doof bin ich, dass ich hier so sitze und sowas mache.
Ja.
Also das habe ich ganz, ganz oft gedacht. Und auch so, wenn man dann am Wochenende, wo man eben vielleicht auch gar keine Uni hat und dann, wie gesagt, ein freies Wochenende hat, dann irgendwie sitzt und Gesundheitswesen lernt, warum eine DRG ist und wie das vergütet wird und private und andere und die gesetzliche Krankenkasse, wie der Ablauf da ist, das habe ich auch gesessen und gedacht, wie bescheuert bin ich.
Ja.
Und das hat mich auch echt viel Kraft gekostet. Also das war jetzt nicht mal eben so mit links. Und ich weiß noch, dass ich dann am Ende des Jahres Weihnachten, als dann auch eigentlich frei war und ich eine Hausarbeit schreiben musste über die Feiertage, dass ich da saß und echt gedacht habe, boah, was ein Jahr. Also es war echt anstrengend auch. Das muss man wirklich, wirklich sagen und zugeben auch mal.
Ja.
Das heißt nicht, dass es nicht cool war und dass die Inhalte, die da vermittelt wurden, nicht sinnvoll oder spannend waren. Aber es war wirklich auch anstrengend.
Ja.
Und mit viel Arbeit verbunden. Und das muss einem einfach bewusst sein, dass man in dem Jahr, in dem man diesen MBA führend macht, also wo da primär die Module und Seminare sind, dass das schon auch echt eingeschränkt ist. Ne? Also wenn man auch die Wochenenden, die man sonst arbeitet und dann nach teilweise 1 bis 2 Wochenenden im Monat ein MBA hat, so viel machen andere Wochenenden für Spaß und Hochzeiten und Vergnügen ist halt auch nicht mehr dann frei.
Ja, 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 das ist dann sehr schnell, die Zeit sehr schnell, sehr voll. Aber das ist so der wesentliche Aspekt, würde ich wahrnehmen, oder? Also so das zeitliche Investment, die Anstrengung, die man sozusagen hat. Aber manche sagen ja auch, ja, es machen ja jetzt inzwischen so viele ein MBA, es kommt mir aber tatsächlich gar nicht so vor. Ich habe schon das Gefühl, dass es ein Alleinstellungsmerkmal ist, zumindest jetzt auch in dem Karrierestand, in dem du bist. Und auch was ist, was jetzt sich letztlich als seine individuelle Stärke herausstellt. Das ist, glaube ich, jetzt noch nicht so, dass man sagen kann, dass es inflationär gemacht wird oder so, oder?
Ja, also ich glaube schon oder ich habe den Eindruck, dass das immer mehr machen und immer mehr kommen wird.
Ja.
Dadurch, dass es jetzt auch irgendwie so einen zusätzlichen Titel darstellt, den wollen ja auch viele, glaube ich, einfach gerne haben dann. Ich glaube, wenn man das jetzt nur oder primär des Titels wegen macht, ist es vielleicht nicht die Erfüllung, die man sucht.
Ja.
Aber wenn man das wirklich macht aus Interesse auch, dann ist es schon echt sinnvoll und auch echt spannend und cool. Aber ja das schon.
Sehr cooles, eigentlich sehr gutes Schlusswort tatsächlich.
Ja.
Und meine letzte Frage, die das sozusagen ja eigentlich abrundet, ist, ob du es empfehlen würdest. Ich glaube, man kann es schon so ein bisschen ahnen, aber wie siehst du es? Würdest du es empfehlen, wenn dich jemand Jüngeres fragt, so erstes, zweites Weiterbildungsjahr, der sich jetzt die Frage stellt?
Also im ersten, zweiten Weiterbildungsjahr, es sei denn, man ist der absolute Überflieger, hätte ich es jetzt nicht gemacht.
Ja.
Aber ich würde es schon empfehlen, so ab dem dritten Jahr, so wie ich das im Endeffekt gemacht habe, dass man das machen kann.
Ja.
Und dass man genug Zeit hat eben, dass es sich nicht mit dem Facharzt überschneidet oder der Facharztprüfung, dass es eigentlich genau die Zeit ist, wo man Kapazitäten für sowas hat. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr anstrengend, aber wirklich cool rückblickend. Und es hat mich total viel gelehrt und weitergebracht, auch im persönlichen Setting. Und deswegen kann ich schon auf jeden Fall sagen insgesamt, dass ich das weiterempfehlen kann. Und klar ist das auch immer ein finanzieller Aspekt. Das kann man ja nicht verheimlichen. Das sind ja mehrere tausend Euro, egal wo man das macht, die man natürlich auch zu dem Zeitpunkt dann haben muss. Aber unabhängig davon ist das auf jeden Fall eine Investition, die sich sehr lohnt.
Ja.
Ja.
Ja, das ist doch ist sehr, sehr schön gesagt, finde ich. Damit würde ich
vielen Dank, Mara.
sagen, schließen wir mit diesem positiven Fazit. Und das war's für heute von Surgeon Talk, der chirurgische Podcast, der unter die Haut geht. Schreibt uns eure Meinung zu diesem Thema unter www.surgeontalk.de. Und ich bedanke mich bei dir fürs Mitmachen und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören.
Dir. Du hast ganz, ganz tolle, interessante Fragen gestellt, Mara. Ich hoffe, dass die Leute das auch so sehen.
Ich hoffe es auch. Ja, ich freue mich jetzt schon auf die nächste Ausgabe von Surgeon Talk zusammen mit euch, eure Mara.
Surgeon Talk wurde präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Vielen Dank an unsere Sponsoren Corsa Medical GmbH, Karl Storz SE & Co. KG, Olympus Deutschland GmbH und Medtronic GmbH.